Denn Gott füllt dir die Hand. Ja, wer kann da schon sagen, dass er das letzte Woche tatsächlich so erlebt hat? Armin schrieb mich an, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag das war. War das Donnerstag? Oder Freitag? Freitag, ja. Und dann sagte er, was hast du denn für ein Thema? Und dann sagte ich, ich habe Ausnahmezustand. Ich weiß es nicht. Also ihr seht, auch die PowerPoint ist wahrscheinlich ein bisschen textmäßig überfrachtet, darum haltet euch nicht die Augen auf die PowerPoint, vielleicht einfach nur hören. Ja. Was habe ich euch für ein Thema mitgebracht? Und zwar habe ich darüber nachgedacht, was in 6 Wochen ist. Da ist Weihnachten. Ich weiß nicht, ob was jetzt das bei euch auslöst. Habe ich alle Geschenke? Wo kaufe ich den Baum? Was muss ich noch bis dahin alles erledigen? Plätzchen backen? Oder was machen wir schon zu Heiligabend zu essen? Stress pur vielleicht. Ich bin froh, dass ich eine Beziehung zu Hause habe, die das schon so schön für mich übernimmt. Ich gebe nur das Geld aus und bin froh, mich an einen gedeckten Tisch zu setzen, wobei ich nicht der Macho bin. Aber da ist sie mir eine tolle Gehilfin und eine tolle Ehefrau. Und ohne das wäre ich wahrscheinlich noch mehr im Ausnahmezustand. In 6 Wochen ist Weihnachten. Was löst das bei dir aus? Wir wissen alle, da ist Jesus geboren. Ein schönes Fest. Und wir merken, die Zeit läuft immer schneller und schwuppdiwupp sind die 6 Wochen auch schon wieder rum. Dann haben wir Heiligabend, dann hören wir uns eine schöne Weihnachtspredigt an. Dann werden vielleicht Geschenke am Heiligabend ausgepackt, am ersten Weihnachtstag vielleicht auch. Und man geht zu den Familien, hat immer gutes Essen und so weiter und so fort. Und sonst schwuppdiwupp sind die 3 Tage rum und dann ist Weihnachten vorbei. Und dann sagt man schon, wo kriege ich die Knaller her? Dann ist schon wieder Silvester, dann ist schon wieder ein neues Jahr und schwuppdiwupp ist Ostern, schwuppdiwupp ist Sommerferien, wo geht der Urlaub hin und so weiter und so fort. Kennt ihr das? Was für ein Alltagstrott, beziehungsweise was für eine Systematik in unserem Leben. Und wenn man die Jahrzehnte mal rückblickend betrachtet, das tue ich natürlich, dann wiederholt sich das auch immer wieder. Warum erzähle ich uns das? Das ist unser Lebensabschnitt, das ist unser Lebenslauf. Und wer es schafft, da mal aus diesem Hamsterrad, ich habe da letztens vor ein paar Wochen über das Predigt, über das Hamsterrad mal rauszuspringen gesprochen, dann erfährt man im Prinzip, dass mein Leben eigentlich gar nicht in meiner Hand liegt. Ich kann gewisse Dinge tun, ich kann die Dinge folgen, ich kann gewisse Dinge kontrollieren, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nichts unter Kontrolle. Zum Schluss schaue ich nach, was bleibt in meinem Leben. Weihnachten ist ein Meilenstein. Ein Meilenstein von 7 Meilensteinen zwischen Gott und den Menschen. Der erste Meilenstein ist erstmal zu wissen, du bist ein Geschöpf Gottes. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung, dass du das begreifst. Dass Gott sich Mühe gemacht hat, nicht nur indem er sprach, sondern indem er sogar selbst Hand anlegte und sogar selbst seinen Atem, seinen Odem in dich hineingeblasen hat. Das hat er getan. Das heißt, er ist kreativ geworden und hat es gemacht. Das ist der erste Meilenstein. Gott hat gesagt, ich möchte Menschen machen. Und du bist einer davon. Das finde ich sehr schön. Da bin ich sehr dankbar drum. Der zweite Meilenstein, den Gott gehabt hat, ist mit seinem Volk Israel. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Wer sich ein wenig in der Bibel auskennt, weiß haargenau, die Geschichte läuft. Und sie läuft richtig. Und sie läuft in dem richtigen Zeitplan. Auch das, was gerade unten im Nahen Osten passiert, ist und gehört zur Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und dem müssen wir uns stellen, auch wenn wir viele Dinge darüber nicht verstehen. Aber wenn man die Geschichte Israels sieht und auch das, was in der Bibel steht, auch das ist nicht Thema von heute Morgen, aber man erkennt definitiv, dass Gott real ist. Einer sagte mal, der Beweis dafür, dass es Gott gibt, ist das Volk Gottes, nämlich Israel. Und darum dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gott auch mit seinem Volk, auch wenn sie diese Sachen durchleben, zum Ende kommen wird und auch einmal da ganz groß rauskommen wird, dass dieses Volk auch einmal ganz groß erkennen wird, dass Gott Gott ist und dass Jesus der Messias war und ist. Das ist der zweite Meilenstein gewesen. Der dritte Meilenstein ist gewesen, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Das feiern wir in 6 Wochen. Der vierte Meilenstein ist, dass Jesus für dich gestorben ist, für die Menschheit gestorben ist. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Der nächste Meilenstein, sprich der fünfte, ist, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus auferstanden ist nach dem Tod. Dass er den Weg zum Vater wieder aufgebaut hat. Der sechste Meilenstein ist, dass er wiederkommen wird. Da hat Armin gerade auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Irgendwann kommt Jesus wieder. Klingt fantastisch, aber das wird passieren. Auch das steht im Wort Gottes, dessen müssen wir uns klar bewusst sein. Und der letzte Meilenstein, den ich mir da ausgedacht habe, oder beziehungsweise den ich aus der Schrift erkenne, ist, dass wir einmal mit ihm in der Ewigkeit sein werden. Das ist ein riesengroßer Bogen. Und was steht eigentlich hinter diesem ganz großen Bogen von Anfang der Schöpfung bis hin, dass wir einmal das Vorrecht haben dürfen, mit ihm in der Ewigkeit zu leben, wenn wir erkannt haben, dass Jesus der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für meine Schuld und Sünde gestorben ist? Gottes größter Wunsch ist, gute Beziehung zu haben. Achso, der falsche Knopf. Der. Gute Beziehung zu haben. Das ist, was Gott sich eigentlich so sehr wünscht mit uns. Und diese Beziehung, die haben wir ja je letztendlich getrennt durch den Sündenfall. Wir haben uns entschieden, nee, wir brauchen keinen Gott. Und wenn du hier sitzt und mal ganz klare Sache mit Gott gemacht hast, dann freu dich darüber. Gott wohnt in dir. Gott hat in dir Wohnung gemacht durch den Heiligen Geist, weil du das entschieden hast, dass er in dir leben darf. Und das ist auch das ist, die Lieder, die wir singen, drücken das ja auch aus. Jesus möchte Beziehungen mit dir haben und er möchte in dir sein. Und das Schöne daran ist, dass in Jesus auch alle Gesetzmäßigkeiten aufgehoben sind, weil er sie erfüllt hat. Er hat mir alle Schuld genommen. Er hat mir allen Druck genommen, weil ich kann gar nichts tun, um diese Beziehung im Prinzip so in dem Zustand zu halten, wie er sich das vorstellt. Weil Gott durch Jesus Christus, durch die Brille Jesus Christus, wenn deine Schuld und deine Trennung von Gott aufgehoben ist durch Jesus Christus, dich in einem Zustand erkennt, wo er mit dir wieder Beziehung hat, der dem ähnlich ist, wie es war vor dem Sündenfall in während der Schöpfung. Und das ist großartig. Das hat Jesus gemacht. Und das ist das, was unser Glauben auch ausmacht. Das heißt, egal was ich in meinem Leben durchmache, Jesus hat es schon durchgemacht. Jesus hat den Blick drauf. Es geht nichts an seinem Thron vorbei. Und er hat überall den Blick drauf. Das heißt, egal in welchen Umständen du in deinem Leben liegst und stehst. Das ist sehr beruhigend, das ist mutmachend. Was habe ich mir gedacht? Wenn wir jetzt Weihnachten haben, dann sprechen wir natürlich über 2 große Helden. Ich nenne die große Helden, weil wenn wir uns mal die Geschichte von Maria und Josef anschauen, dann haben die echt es drauf gehabt. Dann, die haben das richtig gewuppt. Die haben ein Leben gelebt, das so unscheinbar ist auf der einen Seite, aber so markant ist für Gottes Geschichte mit den Menschen. Und darum möchte ich heute Morgen ein Stück weit mit euch uns die Maria anschauen und den Josef anschauen und dann daraus schließen, gemeinsam sind wir stark. Gucken wir uns doch mal ganz schaut, wir wollen nicht alles durchgehen, aber mal so ein bisschen deren Kurzporträt von den beiden mal an. Wir haben da den Josef. Die Bibel spricht, Ausleger sprechen davon, dass er auch 14 bis 18 Jahre alt war. Gewisse Ausleger sagen, dass er schon älter gewesen ist. Ne, wir müssen so ein bisschen unser heutiges Denken von erwachsen sein. Wann ist man erwachsen? Wann ist man groß? Wann ist man mündig? Und so weiter. Muss man so ein bisschen jetzt über Bord werfen. Zu der damaligen Zeit war das anders. Darum sprechen wir hier, sage ich mal, zwar von 14-, 18-Jährigen, aber wir sprechen hier schon, die damals schon fast erwachsen galten oder schon waren. Der Josef war Zimmermann, also ein Handwerker, der wusste, wie man mit Holz umgehen konnte und er stammte aus Bethlehem. Der aktuelle Wohnort zu diesen Zeitpunkten, wo es dann mit Maria losging, war dann Nazareth und der Vater, der hieß Jakob. Über ihn sagt man, dass er ein aufrechter Mann war, eine aufrechte Gesinnung hatte. Das heißt also, Gott hat sich da einen ausgesucht, der nicht mal eben so um die Ecke war, sondern der im Prinzip, ja, der hatte schon so ein Flair, der hatte schon den Wunsch, ja, ich möchte mit Gott leben und ich möchte ihm letztendlich gerecht werden und ich möchte Beziehung mit ihm haben. Über ihn wird gesagt, dass er verbindlich ist, dass er treu war und dass er gehorsam war. Ein Mann im Hintergrund allerdings. Denn wenn wir uns die ganzen Geschichtspunkte von ihm uns gleich anschauen, dann werden wir sehen, dass er sehr auf dem Hintergrund steht. Also er war mit Sicherheit kein Platzhirsch und ein Macho schon lange nicht. Er war unscheinbar und doch höchst relevant. Schauen wir uns die Maria an. Sie war im ähnlichen Alter, wir würden heute sagen Teenager, ja, aber wie gesagt, das war nicht so. Zu der damaligen Zeit wurde das anders gesehen. Sie war eine Jungfrau, ne, also nicht Sternzeichen, sondern sie hatte keinen Sex. So, einfach mal platt ausgedrückt. Die hat mit keinem Mann noch nicht geschlafen. So, verwandt mit der Elisabeth, der Mutter von Johannes dem Täufer war sie. Demnach waren Johannes der Täufer und Jesus auch verwandt. Das müssen wir uns mal immer noch vor Augen halten. In deren Geschichte, die wir auch lesen können im Neuen Testament, ist so, dass diese beiden ja auch eine ganz besondere Beziehung hatten. Und Jesus auch über ihn ein großes Zeugnis ausspricht, wer Johannes der Täufer ist. Wird als die Begnadete bezeichnet. Wow, was für ein schönes Wort. Begnadet. Ja, Gott hat einen großen Plan mit ihr. Und sie war dienstbereit gegenüber dem Herrn und sie war gehorsam. Sie spricht sowas aus wie, hier ist deine Magd, tu mit mir, was du willst. Die Gemeinsamkeiten von den beiden, sie sind aus dem Hause Davids und das ist auch sehr, sehr interessant. Denn die Prophezeiung aus dem Alten Testament sagt, Jesus, der Messias, der kommt aus dem Hause David. Und diese Segenslinie kommt also nicht nur von ihr, sondern auch von dem Josef. Gott hält sein Versprechen, Gott erfüllt da Prophezeiung. Auch definitiv ein Beweis dafür, dass die Bibel auch wahr ist, von all den vielen hunderten Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Herrn Jesus. Wichtig ist, dass sie verlobt waren, aber nicht verheiratet in dieser Geschichte. Weil das Thema Jungfrauengeburt, was heute belächelt wird und als Märchen und ein Ammenmärchen aufgezählt wird, das glauben wir tatsächlich als Christen. Wenn wir das nicht glauben, wenn wir das schon in Frage stellen, haben wir nämlich ein Problem. Dann kann Jesus Christus nicht der Sohn Gottes gewesen sein. Also wer an Gott glaubt und das in Frage stellt, der müsste auch seinen eigenen Glauben mal an dieser Stelle hinterfragen. Es tut mir leid, dass ich das so sage. Aber wenn Jesus tatsächlich der leibliche Sohn von Josef gewesen sein soll, und Maria, die leibliche Mutter, was ja unbestritten ist, welchen Faktor hat denn dann Gott in dieser ganzen Geschichte? Und die Bibel spricht davon, dass das so war und ich glaube an die Unfehlbarkeit und darum ist das auch so. Und das ist auch für mich auch der Beweis, wenn man die Geschichte auch weiterliest, besonders dann, wenn man im Neuen Testament liest, dass Jesus so sein musste. Er musste der Sohn Gottes sein, damit Jesus selber für unsere Schuld an unserer Stadt als Gott, als Mensch sterben musste und wieder auferstehen musste. Beide hatten eine Engelbegegnung. Und beide waren auserwählt, die Eltern des Sohnes Gottes zu sein. Gott begibt sich in die Hände von Menschen. Und das ist eine Beziehung, die ist so großartig. Welche Religion in dieser Welt kann das von sich aus sagen, dass Gott sich selbst klein gemacht hat? Um seinem großen Plan zu verfolgen. Das sind die gemeinsamen Stationen von den beiden. Einmal ist es die Ankündigung der Geburt Jesu, dann ist es die Geburt Jesu als sich, als solches, dann ist es die Flucht nach Ägypten, die Rückkehr aus Ägypten und Jesus im Tempel. Das sind die einzigen vier, die ich gefunden habe. Wenn es falsch ist, korrigiert mich bitte im Nachgang. Aber das sind die einzigen vier, wo beide gleichzeitig, also Maria und Josef, Geschichte miteinander schreiben in Bezug auch auf Jesus Christus. Und die findet man an dieser Stelle da. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ankündigung der Geburt Jesu aus Josefs Seite. Josef war ausgewählt, weil er, erstens, habe ich schon gesagt, ein aufrechter Mann war. Er hatte eine aufrechte Gesinnung. Er hatte den größten Wunsch, Gott gehorsam zu sein, ihm nachzufolgen. Die Elberfelder spricht darauf, dass er gerecht war. Aber, und das lesen wir auch aus den ganzen Texten heraus, Josef ist ängstlich. Vielleicht fangen wir an, wenn wir das jetzt uns so ein bisschen angucken, mal sich zu fragen, wo finde ich mich da wieder? Habe ich auch aufrechte Gesinnung? Habe ich ein Gerechtigkeitsempfinden für mich selber? In Christus? Bin ich auch ängstlich in meinem Leben? Verstehen wir oft Situationen nicht? Ich glaube ja. Und doch, der Engel kräftigt dich mit der Zusage, fürchte dich nicht. Josef wollte Maria nicht öffentlich bloßstellen und gedachte, sie heimlich auch zu entlassen. Das lesen wir. Das wäre für sie, für die Maria, eine schlimme, aber wirklich schlimme öffentliche Bloßstellung, die damals auch ganz harsche Konsequenzen gehabt haben muss für sie. Im schlimmsten Fall wäre sie nämlich gesteinigt worden, laut dem Gesetz. Das hätte sich Josef ja einfach machen können. Was? Du trägst ein Kind von wem? Was? Also erzählst du mir doch nur so. Na, du bist mir fremd gegangen. Hätte er auch denken können. Vielleicht hat er das auch gedacht. Aber durch die Engelerscheinung hat Gott ihm klar gemacht, ich verfolge mit dir einen großartigen Plan. Josef wollte sie dann nicht verlassen, sondern entlassen. Das war sein Plan B eigentlich. Damit wäre nämlich Maria geschützt gewesen, wenn er sich hätte aus dem Staub gemacht. Dann hätte er die ganze Schuld auf sich genommen. Das war nämlich der nächste Gedanke, den er gehabt hat. Aber Gott lässt zum Glück Josef nicht in Unwissenheit und erzählt ihm, was sein Plan ist. Josef hat keine kritischen Rückfragen zu dem, was er da hört. Das ist auch schon sehr erstaunlich. Inwiefern wollen wir mit Gott manchmal in Rechtsstreit gehen oder in Diskussionen in unserem Leben? Mensch, Gott, warum ist das denn so? Kann ich das nicht so und so haben? Ja? Oder warum ist das gerade so? Können wir das nicht anders regeln? Manchmal ist es einfach wichtig zu sehen, die Umstände und die Situation in meinem Leben einfach so hinzunehmen. Weil ich weiß, dass er alles im Blick hat. Dass er einen Plan verfolgt in meinem Leben. Josef hat keine kritischen Rückfragen, erhebt keine Vorwürfe oder auch Proteste. Und wir lesen, dass er halt keinen Sex bis zur Geburt von Jesus mit ihr hatte. Mein Resümee? Da steckt ganz viel Liebe von ihm hinter, vom Josef. Und zum Schluss auch ein Friedengedanken zu dem Plan Gottes. Er hat Güte, er hat Treue der Maria gegenüber, er hat Sanftmut, er hat Freundlichkeit gegenüber der Maria. Er hatte Enthaltsamkeit und er hat Gehorsam. Und das finde ich sehr bemerklich. Dieser Mann, der eigentlich nie so richtig in den Vordergrund tritt, der im Prinzip seinen Platz weiß und die Dinge tut, die er tun muss, weil Gott mit ihm klare Worte gesprochen hat, die ihm ausreichen, diese Dinge zu tun. Was das noch weiter gleich zu bedeuten hat, schauen wir uns nachher im Nachgang nochmal an. Die Maria, wie war sie denn da? Sie war auserwählt, weil sie von Gott Gnade empfangen hat. Gott hat sie höchstpersönlich ausgesucht. Er hat gesagt, sie ist es. Du bist es. Du bist es, den ich bestimme, um Jesus auf die Welt zu bringen. Meinen geliebten Sohn. Und er begrüßt sie, wir haben es gerade schon mal gehört, mit sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Das finde ich sehr ermutigend, finde ich mega cool, dass Gott ihr so begegnet. Sie braucht keine Angst haben, weil der große Gott selbst mit ihr in Kontakt tritt. Welches großes Vorrecht haben wir heute, da wir den Heiligen Geist haben, da wir eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, dass der Heilige Geist durch Jesus Christus die Wirksamkeit hat, auf ihn hinzuweisen, in dir lebt. Das heißt, die Begrüßung, dass wir wertvoll sind, dass wir begnadet sind, liegt fest verankert in uns. Das ist der Beweis, dass es einen Gott gibt. Das finde ich sehr beruhigend. Maria ist schon bestürzt und ängstlich. Sie nimmt das nicht so cool hin. Hey, krass, ne? So, da habe ich jetzt was in mir drin. Ich habe zwar nicht mit irgendeinem geschlafen, ne? Sie ist bestürzt und ängstlich, weil sie sagt, wie soll das denn jetzt alles gehen? Weil sie auch um die Gesetze weiß, die damals herrschten. Sie versteht die Situation nicht, doch der Engel kräftigt auch sie mit den gleichen Worten, wie er Josef gestürzt hat. Fürchte dich nicht. Wenn Gott, der Allmächtige, der diese 7 Meilensteine, die ich vorher genannt habe, uns gegenüber aufzeigt und bringt, wenn dieser sagt, fürchte dich nicht, warum lassen wir uns so um die Umstände dieser Welt so hin und her treiben? Warum ist das so? Ich glaube, dass es uns wichtig ist, dass wir in den Umständen unseres Lebens uns mal ganz kräftig auf den Oberschenkel hauen sollten, um einfach nochmal runterzufahren und zu sagen, ja, ich brauche mich nicht zu fürchten, weil ich bin ein Kind des großen Gottes, Jesus Christus. Der hat alles im Blick. Der weiß es. Gott lässt auch Maria in ihren Überlegungen nicht in Unwissenheit. Er klärt sie auf. Und das passiert tatsächlich auch in unserem geistlichen Leben. Zumindest passiert das so oft im Nachgang leider erst. Ich hätte manchmal ganz gerne, dass Gott auch im Vorfeld mir mal Dinge auferzählt. Das heißt, pass auf, du wirst diese, jene Situation erleben. Na, fürchte dich nicht. Und meistens ist es so, dass ich erst im Nachgang merke, dass Gott Geschichte schreibt und dass Gott da am Werk war. Und leider erst nur in der Rückwärtsbetrachtung. Aber das habe ich gelernt in meinem Leben, dass das eigentlich mir völlig egal ist. Wenn ich zum Schluss wirklich merke, und das ist auch mein Gebet und auch mein Wunsch an Gott, ist, halt mich nicht in Unwissenheit. Zeige mir, egal wann, zur richtigen Zeit, weil Gott kommt spätestens pünktlich, ja, warum und wieso ich gewisse Dinge erleben muss und welche Dinge ich halt nicht erleben muss. Und gib mir immer die Kraft, in diesen Zeitfenstern zu bestehen. Und das macht Gott höchstpersönlich bei Josef und Maria. Das finde ich großartig. Maria unterstellt sich dem Plan Gottes und bekräftigt dies mit einer Zusage und einem Versprechen. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Was für ein Versprechen einer jungen Frau. Einer jungen Frau. Andere Übersetzungen sagen, ich bin die Dienerin des Herrn. Wie, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Das haben wir in der NGÜ. Maria hat Rückfragen, aber erhebt keine Vorwürfe und keine Proteste. Wie Jesus. Weil Gott sie aufgeklärt hat. Und wenn wir fragen, Gott, wo klärst du mich auf? Dann frage ich, wie weit bist du bereit, in der Bibel zu lesen? Weil das ist heute im Prinzip sein Liebesbrief, seine Offenbarung an uns. Wenn wir danach fragen, Herr, was willst du? Dann nehme deine Frage und forsche da drin in der Schrift. Ich bin davon überzeugt, dass jegliche Fragen unseres Lebens, unserer Existenz dort beantwortet werden. Und jegliche Fragen und Probleme meines Lebens weiß ich, dass sie beantwortet werden können von diesem Gott, weil es einen Jesus Christus gibt, der als Gott Mensch wurde und genau all die gleichen Dinge, die ich erlebe, auch schon durcherlebt hat. Ich habe es mit einem Gott zu tun, mit einem Jesus Christus zu tun, der weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er weinte, er hatte Schmerzen, er hatte Sorgen, er hatte Kummer. Er war müde und er hat geschlafen. Er hat gegessen und er hatte auch alle Umstände. Und ich bin mir ziemlich sicher, er hatte auch mal eine fette Männergrippe. Das hat er auch gehabt. Und er hat auch eine Pubertät erlebt. Definitiv. Das heißt, wir haben es mit einem Gott zu tun, der alle menschlichen Facetten unserer Existenz, unserer Entwicklung selbst durchgemacht hat. Und wenn er nicht die Antworten hat, wer denn dann sonst? Er, Gott selber, der weiß es, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er hat uns nicht nur gemacht, sondern er weiß, was es bedeutet, ein menschliches Dasein auf dieser Erde zu erleben. Und das finde ich sehr beruhigend. Mein Resümee auch für die Maria, sie war treu, sie hatte Frieden über die Situation, sie war enthaltsam, sie war gehorsam und sie war vor allem dienstbereit. Schauen wir uns doch mal den nächsten Abschnitt von Ihnen an. Was machten die beiden denn? Die eine lange gemeinsame Währungsprobe für eine Beziehung hatten sie dann vor sich. Von Nazareth nach Bethlehem. Habe ich mal gegoogelt. Das sind ca. 133 Kilometer. Laut Google, wenn man die zu Fuß gehen würde, und das waren sie, 27 Stunden ohne Pause. Jetzt könnte man sagen, ja, das kriegen wir doch hin, oder? Na, also gemütlich gehen. Aber bedenkt bitte, Maria war hochschwanger. Ja, die war kurz vor der, Niederkunft. Und dann musste sie diese Strecke bewältigen. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und ich habe mich gefragt, warum macht die das? So, da gibt es eine Theorie und ein Fakt, würde ich mal sagen. Die Theorie sagt aus, staatliche Verordnung einer Volkszählung. Mensch, gerade jetzt, ich bin gerade hochschwanger und jetzt muss ich von Bethlehem nach Bethlehem reisen. Was für ein Müll. Aber ist okay, machen wir, ziehen wir durch, weil der Staat es sagt. Ja, sie mussten sich dort einschreiben lassen. Sie waren im Prinzip dem Staat gehorsam. Obwohl die Umstände nicht dafür sprachen, diese weite und anstrengende Reise zu unternehmen. Aber warum haben sie es vielleicht auch gemacht? Und zwar steht in Micha 5, Vers 1, und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Was ist, wenn die beiden es gewusst haben, nachdem sie ja schon klar von dem Engel bekundet bekommen haben, ihr bekommt den Sohn Gottes, dass sie sich an Micha 5, Vers 1 erinnerten, dass sie eine Aufgabe hatten, wenn das der Messias ist, den ich in meinem Bauch drin habe, könnte sich Maria gedacht haben, dann bleibt nichts anderes übrig, ich muss nach Bethlehem. Weil das die Prophetie ist. Das finde ich großartig. Das ist viele, viele hunderte Jahre vorher geschrieben worden. Wieder eine Prophezeiung, die für mich klar steht, das kann kein Zufall sein. Mein Resümee, sie hatten auch wieder rüber. In dieser Situation ihres Lebens, trotz dieser großen Strapazen, die sie auf sich nehmen mussten, den Frieden über die Situation, sie hatten Treue und Gehorsam. Immer im Hinterblick denken, in welchen Situationen stecke ich in meinem Leben? Schaffe ich es in meinen Umständen meines Lebens, Frieden, Treue und Gehorsam einzusetzen? Schaffe ich das in der Beziehung mit Gott? Suche ich danach? Ringe ich danach? Kämpfe ich darum? Gehen wir in die nächste Begebenheit. Und zwar, wir wissen ja, als sie aber hingezogen waren, siehe, da erschien ein Engel des Herrn, dem Josef, im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten. Wir wissen um die Geschichte von Herodes. Und bleibe dort, bis ich dir sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit füllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wieder eine Prophezeiung. Im Alten Testament, die hier sich erfüllt. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, wieder, in Ägypten im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich und er kam in das Land Israel. Ich finde das erstaunlich, wie Josef hier anscheinend ohne mit der Wimper zu zucken sagt, ja Herr, ich mache das, was du mir sagst. Josef fragt nicht zurück. Er protestiert nicht, er nimmt den beschwerlichen Weg aus Ägypten wieder auf. Er protestiert nicht und fängt auch keine Diskussion mit Gott an. Er gehorcht. Und das ist einfach so toll, dass er trotz der Jahre, trotz dieser schweren Umstände immer noch empfänglich ist für Gottes Reden. Und das Ganze wird in der Bibel ganz unaufgeregt erzählt. Gott spricht, Josef hört, Josef geht und ist gehorsam. Und bis jetzt war Josef mehr im Hintergrund, der mit großem Vertrauen Gott treu und gehorsam war. Und das aus der Liebe auch zu Maria und dem Kind. Und er tritt quasi jetzt in den Vordergrund, er als Mann. In diesen zwei Bibelstellen sagt es, und Josef bekam die Aufforderung, nimm deine Frau. Jetzt weiß er, jetzt ist seine Stunde, jetzt muss er aktiv werden. Jetzt tut er's. Mein Resümee, auch er hat wieder Friede, er hat wieder Treue, er hat wieder Langmut und er hat Gehorsam. Gehen wir zur letzten Begebenheit von den beiden. Eine sorgenvolle gemeinsame Bewährungsprobe für die beiden, auch in ihrer Beziehung. Nach einem Besuch des Tempels geht Jesus verloren. Die Geschichte kennen wir. 3 Tage des Suchens. Josef und Maria sind verzweifelt. Wo ist der Sohn Gottes, könnte man sich denken. Ja, es stellt sich heraus, wo wird er denn sein? Ja, es stellt sich heraus in der Geschichte, er ist im Tempel und spricht dort mit den Gelehrten. Als 12-Jähriger. Und die beiden könnten jetzt auch sagen, wir dürfen, er ist der Sohn Gottes, wir müssen jetzt ein bisschen ruhig sein, ne? Also wir dürfen denen keine Vorwürfe machen. Nein, sie gehen jetzt hin. Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Schon Vorwürfe? Das haben wir getan. Wir waren krank vor Schmerzen. Das ist so schön, dass ich das in meinem Leben, in meinem Glaubensleben auch mit Jesus tun kann. In Schmerzen suche ich dich, weil ich mit den Umständen meines Lebens nicht klarkomme. Und dann sagt er, wusste dir nicht, dass ich bei dem Vater bin? Und dann kann ich mir zurufen, in all meinen Schmerzen, in meiner Sehnsucht zu Jesus, weiß ich nicht, dass die Antwort in Jesus liegt und in Gott? Gemeinsame Sorgen, füreinander einstehen und einen Strang ziehen, ohne Parteiung und ohne Vorwürfe, das merkt man in der ganzen Geschichte von den beiden. Und auch wieder hier Liebe als Resümee, Langmut, Treue und Güte. Was für eine Ehe. Was für eine Beziehung. Von Streit und so weiter wird uns natürlich nicht berichtet. Ich glaube aber schon, dass sie das vielleicht hier und da mal hatten. Keine Frage. Das passiert in jeder guten Ehe mal. Habe ich auch. Aber das Resümee daraus ist, verfolge ich Gottes Plan trotzdem weiter? Liebe, Langmut, Treue und Güte. Fazit 1. Ich habe 2, darum komme ich, lande ich langsam auch zur Landung. Anhand der Beziehung von Maria und Josef stelle ich mir dann halt folgende Frage. Kann ich als Mann es aushalten, in der zweiten Reihe zu stehen und nicht im Mittelpunkt zu stehen? Ja, jetzt spüre ich einige Frauen. Yes! Na, endlich ein Mann, der das ausdrückt. Ja, aber tatsächlich kann ich, wenn ich in der Beziehung zu Gott stehe, kann ich es aushalten, auch mal in der zweiten Reihe zu stehen. Und nicht immer der Macher zu sein. Und nicht immer die Ideen zu haben. Und nicht immer Lösungen leicht zu bringen. Sondern einfach nur mitzutragen. Kann ich das als Mann tun? Kann ich als Mann oder Frau oder als Ehepartner Gott vertrauen, auch wenn die Wege und Dinge uns manchmal unzumutbar erscheinen und ich die Wege, Dinge auch nicht verstehe in meinem Leben? Geht das auch? Kriege ich das gebacken? Kann ich in meinem Partner, Partnerin, Bruder, Schwester oder auch in der Geschwister in der Gemeinde vertrauen, auch wenn die Wege und die Dinge uns manchmal unzumutbar erscheinen und ich gewisse Dinge innerhalb der Gemeinde nicht verstehe? Wenn es Streit in der Gemeinde gibt, wenn es Auseinandersetzungen gibt, sind wir nicht alle auf dem Weg nach Bethlehem? Sind wir nicht alle auf dem Weg in die Ewigkeit, in den 7. Meilenstein, den Gott für uns vorgesehen hat in der Beziehung zu dem Menschen? Bin ich offen für Wegweisungen Gottes? Habe ich tatsächlich das Verlangen zu hören, was Gott sagt? Habe ich ein offenes Ohr? Haben wir vorher mal drauf gesprochen, von dem Lied, von dem Herrn Kepler. Kepler hieß er, ne? Kann ich Gott hören? Bin ich auch mal bereit, Wege zurückzugehen? Bin ich auch mal bereit, mal einen Schritt rückwärts zu gehen und nochmal zu rekapitulieren? Ägypten hin und zurück? Bin ich dazu bereit, wenn er mich anders führen möchte? Nehme ich den Platz an, wo Gott mich hinstellt? Nehme ich aktiv und in aller Verantwortung meine Rolle in meinem Umfeld und in Gottes Reich wahr? Das ist unterschiedlich. Das sind jetzt nur so Fragen reingeworfen, weil ich überhaupt nicht weiß, wo ihr steht und eigentlich wisst ihr ja auch nicht, wo ich stehe. Aber genau das sind die Fragen, die ich mir stelle. In den Umständen, in den Umfeldern meines Lebens. Ja, Gott hat mich dahingestellt und was ist jetzt dein Plan? Und das funktioniert nur, gute Beziehung zu Gott zu haben, indem ich mit ihm rede, indem ich mich mit ihm austausche, indem ich in seinem Wort lese, indem ich versuche, alles, was er mir vorlegt, ob es gute Lieder sind, ob es gute Gedichte sind, ob es mir Lebenszeugnisse von Menschen sind, die auch der Armin uns heute Morgen gebracht hat. Hat Gott irgendwo überall die Möglichkeit, mir zu mir zu sprechen und zu sagen, Toni, Ich will dich ermutigen, ich will dich kräftigen, ich will dir den Weg weisen. Verlass dich drauf, ich mache keine Fehler. Mein Arm ist niemals zu kurz. Und das sehe ich auch in der Geschichte von Maria und Josef. Bin ich bereit zu dienen und gute Beziehungen zu leben? Bin ich bereit, mich in gute Beziehungen zu investieren, auch wenn ich den einen eben nicht so gerne habe, auch wenn mir die Nase des Arbeitskollegen nicht passt oder mein Vorgesetzter mich wieder dengelt oder was auch immer? Fazit Nummer 2. Mein Resümee ist an der Stelle noch, was es ist, der Klebstoff für eine gute Beziehung. Das ist ja jetzt große Kernfrage. Ja, ich will gute Beziehungen leben. Sowohl zwischenmenschlich als auch mit Gott. Und ich glaube, das tut sich da großartig nicht viel. Ich glaube, dass Gott uns in unser Herz gelegt hat, wie er ist und dass es unsere Aufgabe ist, das auch auf der horizontalen Ebene zu leben, was er in der vertikalen Ebene uns schon mitgeteilt hat. Und das auch noch bekräftigt und fixiert in dem Tod von Jesus am Kreuz. Wenn das irgendwo unser Denken ist, das ist großartig. Und dann verändern sich, glaube ich, auch tatsächlich Beziehungen. Wir hatten die ganze Zeit schon, wenn wir uns die ganzen 4 Begebenheiten von Maria und Josef angeschaut haben, dann haben wir von Liebe, von Freude, von Friede, von Langmut gesprochen. Wir haben von Freundlichkeit gesprochen, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und wie durch ein Wunder, ja, gibt's da eine Bibelstelle zu. Ne? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und das Schöne daran ist, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Ja? Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und den Begierden gekreuzigt. Das heißt, das ist in dir, das ist in mir schon eingepropft in dem Moment, wo du sagst, ja, Jesus ist cool, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, Jesus hat sein Leben für mich gegeben, er ist gestorben, auferstanden, sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Und durch das Akzeptieren, durch das Proklamieren, dass er das ist, liegt das in deinem Herzen drin, in dir drin. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist auch folgen. Nicht nur reden, sondern Taten wirken lassen. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten. Trachtet, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Das heißt, beneiden auch so ein Stück weit, uns gegenseitig anspornen. Lasst uns gegenseitig anspornen in der Liebe, in der Freude und. Was ist denn der Antiklebstoff? Das ist Unreinheit. Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien. Und wie? Gott ist so großartig. Er schreibt uns das auch. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Damit sind auch die Schwestern gemeint. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das heißt, die Option, dass wir uns streiten, die gibt es tatsächlich. Das weiß auch Gott. Aber er sagt, wir sollen uns nicht gegenseitig fressen. Ja, wir sollen uns nicht voneinander verzehrt werden. Das heißt, streiten, Auseinandersetzung, ja, das ist in Ordnung. Aber wir dürfen daran nicht kaputt gehen. Auch Gott ist im Grimm gegenüber seinem Volk. Aber die Beziehung zu ihm geht dadurch nicht kaputt. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifungen, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwichtigkeiten, Parteiung. Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich es vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das ist nicht meine Botschaft, das ist Gottes Botschaft. Und darum bin ich so froh, dass wenn ich in diese Punkte nicht eingreife, aber dann trotzdem merke, dass ich Neid habe, dass ich Zornausbrüche habe, dass ich doch Eifersucht habe, dass ich Zwistigkeiten habe, dass ich mit diesen Dingen, wenn ich sie merke, vor Gottes Thron, vor Gottes Kreuz bringen kann. Ich darf sie ans Kreuz nageln, weil Jesus da für mich gestorben ist. Und das ist der Antiklebstoff. Wenn wir den nachgeben, wenn wir diese Dinge in unserem Leben haben, dann haben wir ein Problem. Dann kappen wir die gute Beziehung. Dann schwächen wir die gute Beziehung. Ich möchte uns noch zum Ende einen Psalm vorlesen. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht beitritt und nicht in des Herrn und über sein Gesetz. Entschuldigung, ich fange nochmal an. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ein Psalm, wo wir so gerne nur die positiven Dinge rauszitieren. Aber die negativen Dinge, die uns schwerfallen, auch das zu akzeptieren, die existieren ja trotzdem in diesem Psalm. Und wir stehen in diesem Konflikt, in dieser Zerreißprobe jeden Tag. Wem folge ich? Wem erlaube ich, in meinem Kopf schlechte Gedanken zu machen? Wem erlaube ich, Eingriff in meinem Leben zu haben, in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Beziehung meiner Ehe, in Beziehung zu meinen Beziehungen innerhalb der Gemeinde, zu Arbeitskollegen, zu Freunden? Wie viel Raum gebe ich wem? Einer sagte mal, ich kann nicht verhindern, dass die Raben über meinen Kopf fliegen, aber ich kann verhindern, dass sie ein Nest auf meinem Kopf bauen. Und genau, ich glaube, darum geht es im Leben. Ich glaube, darum geht es einfach zu sagen, ich will tagtäglich, Tag ein, Tag aus mit Jesus gehen. Ich will nicht, dass mich diese Dinge, die mich niederreißen, die mich fertig machen, dass die in meinem Leben Raum haben. Und das ist auch tatsächlich ein Stück weit Willensentscheidung. Ja, man kann nicht darauf warten, dass das alles vom Himmel fällt. Es ist eine eigene Willensentscheidung, auch selber zu sagen, ich gehe mit dem Herrn und ich frage danach, was er von mir will. Mache ich das? Ich kann euch nur sagen, das ist ein täglicher Kampf. Und gewinne ich den Kampf jeden Tag? Nein. Aber ich bin froh, dass nichts nochmal an seinem Thron vorbeigeht. Ich bin so froh, dass er alles im Blick hat und dass ich auch mit den Niederlagen tagtäglich mit ihm zu ihm kommen kann und sagen, ich habe hier verloren, wandel es um in einen Sieg. Und das ist einfach für mich im Glauben mutmachend. Gute Beziehung zu haben, am Beispiel von Maria und Josef, gute Beziehung zu Gott haben, an der Beziehung zwischen Gott und Maria und Josef, das dürfen wir für uns auch in Anspruch nehmen. Amen.